Ja, zunächst erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Und ich möchte auch ganz herzliche Grüße ausrichten aus unserer Hauskreisgemeinde, die auch sehr ausgedünnt jetzt im Urlaub ist. Also ich hatte vorhin schon gesagt, meine Tochter, die ist mit einer Freundin auf Rügen und mein Sohn, der ist mit Markus, treibt sich auch in Polen rum und sind noch einige andere jetzt unterwegs. Also von daher ist das bei uns doch sehr dünn geworden. Von daher ganz herzlichen Dank, dass wir hier bei euch Aufnahme finden konnten jetzt. Ja, die Stelle, um die es gehen soll, die ist ja schon mal angeklungen. Es geht um die Ehebrecherin und vielleicht wird der eine oder andere sich gesagt haben, das haben wir jetzt schon so oft gehört, was gibt es da denn anderes zu berichten als das, was andere gesagt haben. Ich lese sie einfach mal durch. Ich fange mit Vers 2 an. Warum? Weil Vers 1 aus meiner Sicht eher der Vers 54 des 7. Kapitels ist. Das spielt für uns jetzt nicht so die Rolle. Deswegen ab Vers 2, Johannes 8 ab Vers 2, da heißt es, und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Nun, ich kenne diese Passage eigentlich immer aus dem Zusammenhang, dass mir jemand sagt, du darfst nicht richten, du darfst nicht urteilen. Schau, Jesus hat das auch nicht gemacht. Sie ist sogar beim Ehebruch erwischt worden und Jesus hat sie nicht verurteilt. Also wie stellst du dich hin und nennst dir irgendwas Sünde? Das geht überhaupt nicht. Aber steht das wirklich da? Hat Jesus sie wirklich nicht verurteilt? Wenn wir die Evangelien betrachten, betrachten das aus einer bestimmten Perspektive. Unsere Perspektive ist die Perspektive der Gemeinde. Wir sind eigentlich in eine Gemeinde entweder hineingeboren worden und dann irgendwann haben wir uns bekehrt, aber unsere Eltern waren schon in der Gemeinde oder aber wir kommen von draußen und sind irgendwo in einem, damals mehr oder weniger christlichen Land groß geworden und haben bestimmte Dinge einfach kennengelernt, wie sie eigentlich im Neuen Testament verzeichnet worden sind. Und das Alte Testament ist geschichtlich bestimmt interessant. Ja, wenn man darum geht, wie ist es mit Mose gewesen, wie ist es mit dem Auszug aus Ägypten gewesen, wie ist das Volk immer wieder hingefallen und Gott hat es wieder gerichtet, hat ihm die Richter gegeben und dergleichen, hat über die Philister versucht, ihnen Druck zu machen, dass sie sich wieder besinnen. Und das ist sicherlich interessant, aber eigentlich das Alte Testament ist denn doch nicht ganz so wichtig. Und das ist nichts, was für uns ganz spezifisch ist, sondern als meine Frau die Bibel ihrer Oma bekam, nachdem die schon lange tot war, konnte man an der Bibel, die sehr stark gelesen worden ist, sehr gut erkennen. Das Neue Testament musste man wirklich ganz vorsichtig anfassen, weil die Seiten am Randbereich so schon brüchig waren, weil sie so oft umgeblättert worden sind und man erkennen konnte, das Neue Testament ist wirklich, man könnte sagen, in- und auswendig gelesen und zerlesen worden schon. Aber das Alte Testament, nun, das war noch recht gut erhalten. Nicht, dass es gar nicht gelesen wurde, aber es war noch recht gut erhalten. Und dann bin ich vor 10, 12 Jahren auf ein Buch gestoßen. Da ging es gar nicht um die Evangelien, sondern ging es eigentlich um die Auslegung der Offenbarung von Arnold Fruchtenbaum, ein Jude, der zum Glauben gekommen ist Und der gesagt hat, Leute, ihr müsst das anders betrachten. Ihr müsst viele Dinge aus dem Neuen Testament betrachten, aus der Sicht der Juden. Warum? Nun, weil Johannes zum Beispiel ein Jude war, der für Juden geschrieben hat. Er hat viele Dinge überhaupt nicht erklärt, sondern vorausgesetzt, dass die, die das, seinen Brief kriegen, wissen. Das Dumme daran ist nur, wir wissen es nicht. Also wir müssen uns zurückbegeben ins Alte Testament und vom Alten Testament her kommend die Dinge betrachten, um zu verstehen, was in der Offenbarung gemeint ist. Und gerade in der Offenbarung ist es doch sehr charakteristisch, weil dort sehr viele Bilder sind, die wir vom Alten Testament her erst richtig verstehen können. Aber genauso auch Hebräerbrief, genauso auch bei den Evangelien von Johannes und Matthäus. Auch beide, Johannes und Matthäus, haben letzten Endes für Juden geschrieben. Lediglich Markus und Lukas haben ab und zu Erklärungen abgegeben, aber auch nicht so viele, wie es eigentlich sein sollten. Warum ist das so? Nun, wenn wir uns das angucken und uns betrachten, wie Jesus gelebt hat oder zu welcher Zeit er gelebt hat, muss man sagen, es gab damals keine Christen. Die Diskussion, die er geführt hat, hat er als Jude mit Juden geführt. Und nur wenn wir das im Hinterkopf behalten und wenn wir wissen, wie die Juden gedacht haben, dass denen die 613 mosaischen Gesetze quasi in Fleisch und Blut übergegangen sind, nicht unbedingt vergleichbar mit heutigen manchen Juden, ich habe auch den einen oder anderen kennengelernt, der sagt, er ist Jude, aber wo ich im Alten Testament besser Bescheid wusste als er. Das meine ich nicht, sondern damals konnte man davon ausgehen, dass zumindest die, die mit ihm diskutiert haben, tatsächlich die Tora und die Propheten kannten. Sie wussten, was da drin steht. Deswegen musste manches gar nicht erklärt werden, sondern es war selbstverständlich. Und so müssen wir uns einfach mal betrachten und sagen, was ist überhaupt der Hintergrund? Und wir wissen aus dem Galater 4, Vers 4, dass Jesus, oder heißt es über Jesus an dieser Stelle? Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das heißt, Jesus lebte in diesem mosaischen Gesetz. Und er lebte darin nicht nur, sondern er hielt es. Er war der einzige Mensch, der es überhaupt geschafft hat, dieses Gesetz in Gänze zu halten. Ich persönlich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie das gehen soll. Aber ja, die Bibel sagt, er hat das Gesetz nie gebrochen. Man fand an ihm nichts, was man ihm hätte vorwerfen können, wo er das mosaische Gesetz gebrochen hat. Aber es geht noch weiter. In Matthäus 5, Verse 17 und 18, also am Anfang der Bergpredigt, sagt Jesus selber über sich aus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Nun, wir müssen uns das Wort hier an dieser Stelle mal auf der Zunge zergehen lassen. Er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Es ging ihm nicht darum, sich bloß darunter zu beugen. Es ging ihm nicht darum, das Gesetz einzuhalten, sondern etwas zu erfüllen ist etwas ganz anderes. Das Gesetz war auf ein Ziel hin ausgerichtet und er war dieses Ziel. Das heißt, keiner von uns, selbst wenn es uns gelingen würde, die Gesetze einzuhalten, könnte sagen, wir wären das Ziel des Gesetzes. Nein, Jesus Christus war das Ziel des Gesetzes, denn er, dieses Gesetz, deutete alles darauf hin, dass er kommen musste, um unserer Sünden wegen zu sterben. Und damit war er die Erfüllung des Gesetzes. Und deswegen ist es wichtig, insgesamt die Evangelien zu betrachten als einen Zeitraum, in dem es noch nicht die christlichen Satzungen, Gebote oder dergleichen aus der Apostelzeit gab. Die gab es noch gar nicht. Also selbst die nachfolgenden Jünger sind ja in der Zeit erst berufen worden. Und die wussten wahrscheinlich noch gar nicht, was auf sie zukommen wird. Also lasst uns einfach mal die Evangelien betrachten aus der Sicht eines Juden. Und da fangen wir mal einfach mal da an, wann fand diese Begegnung statt oder wann kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer auf Jesus zu? Nun, Johannes hat eigentlich nicht chronologisch geschrieben. Aber in Vers 1 von Kapitel 8 heißt es, Jesus aber ging auf den, an den Ölberg, und dann heißt es, und früh am Morgen im Vers 2 kam er wieder. Das heißt, wir wissen, das, was davor stattgefunden hat, ist ein unmittelbarer Zusammenhang. Das war also am Tag davor. Und da können wir erkennen aus dem Johannes 7, die Verse 2 bis 10, das Ganze fand beim letzten Laubhüttenfest statt, also ungefähr ein halbes Jahr vor seiner Kreuzigung. Es war also eine Zeit, als der Sanhedrin, also der Hohe Rat, Jesus schon mehrheitlich abgelehnt hat und man auch dieses Urteil dem Volk schon mitgeteilt hat. Das heißt, der Hohe Rat suchte eigentlich jetzt noch eine Gelegenheit, ihn zu töten. Und viele der Schriftgelehrten wollten schon vorher, und das kann man aus, ich will die Stellen jetzt nicht lesen, weil es mir wurde gesagt, ich habe bloß eine Dreiviertelstunde. Also von daher nur für den Mitschnitt und für die, die es dann später nachlesen wollen, Matthäus 12, Vers 14 kann man nachlesen, dass die Schriftgelehrten schon vorher an der Stelle waren, dass sie seinen Tod sehen wollten. Aber sie hatten nichts gegen ihn in der Hand. Denn die Todesstrafe war beschränkt auf ein paar, zwar einige, aber doch nur auf ein paar todeswürdige Dinge, die jemand tun musste. Dann erst durfte man ihn zum Tode verurteilen. Und das hat Jesus alles nicht getan. Deswegen hatte man nichts gegen ihn in der Hand, außer, dass man ihn nicht ausstehen konnte. Nun, zu diesem Laubhüttenfest, in der Jesus im Tempel lehrte, waren viele Menschen versammelt. Das war üblich so. Laubhüttenfest bedeutete letzten Endes, dass dort die Leute dorthin kamen, dass sie auch hörten, was haben die einzelnen Gelehrten zu sagen, was hat man für Fragen, die konnte man dort auch stellen. Und Jesus stellte sich diesen Fragen. Und es war üblicherweise, weil sein Name bekannt war, eine große Menschentraube um ihn herum. Und innerhalb des Schutzes dieser Massen wagten die Schriftgelehrten es nicht, ihn wirklich grundlos anzugreifen, zumal ein Teil dieser Massen ihn auch durchaus als Sohn Davids sahen. Sie sahen es so, dass er der Messias ist. Das war der Grund, weshalb er zum Palmsonntag, fast ein halbes Jahr später, dann auch tatsächlich bejubelt wurde. Aber auch schon vorher war es so, bei bestimmten Wundern, da waren die außer sich und sagten, das muss der Sohn David sein. Und jetzt dachten sie, jetzt haben sie einen Punkt erreicht, vor den Massen ihn vorzuführen. Und jetzt sagten sie, es gibt zwei Möglichkeiten, egal wie er antwortet. Antwortet er so, können wir den Massen sagen, er hat das Gesetz, bricht das Gesetz. Oder antwortet er so, dann bricht er die römischen Gesetze und wir können ihn trotzdem festnageln. Das heißt also, sagt er, jawohl, sie soll getötet werden, bricht er die römischen Gesetze, sagt er, nein, sie soll nicht getötet werden, dann bricht er das mosaische Gesetz. Das war doch der einzige, zumindest uns berichtigte Versuch, wie man meinte, ihn des Bruchs des mosaischen Gesetzes zu überführen. Nun schauen wir uns mal an. Um das Ganze zu verstehen, will ich es schrittweise durchgehen. Erstmal die Verse 3 bis 5. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Die Frage ist eigentlich unsinnig, wenn man weiß, dass Jesus sich streng nach dem Gesetz gehalten hat. Ja, was sagst nun du? Also deutet schon darauf hin, man will ihn eine Falle stellen. Wie verhält sich das jetzt eigentlich? Nun, wir können mal ins Alte Testament, und ich lasse mal den Finger drin, wir gehen mal ein bisschen ins Alte Testament spazieren. 2. Mose 20, Vers 14, die 10 Gebote. Da steht ja eins ganz klar drin. Im Vers 14, kurz, knapp und präzise, du sollst nicht Ehe brechen. Eindeutig. Ganz klar. Und wir können dann weitermachen im 5. Mose 22, Vers 22. Da wird noch etwas mehr dazu gesagt. Da heißt es dann, wenn jemand ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, so sollen beide zusammen sterben. Der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Nun, hier wird schon etwas präziser. Und wenn man sich die Stelle durchliest, stellt man fest, zu unserer Johannesstelle Wo ist der Mann? Wieso steht da nur die Frau? Ich meine, beim Ehebruch ertappen, nur einer, wie soll das gehen? Also irgendwas stimmt hier nicht. Wenn jetzt jemand wirklich einer todeswürdigen Sünde überführt wird, ist die nächste Frage natürlich, wie geschieht denn die Verurteilung? Wie geht's dann weiter? Und da bleiben wir im 5. Mose, im Kapitel 17, die Verse 5 und 6. Da geht es zwar um eine andere Sünde an dieser Stelle, geht es um Einnahme von heidnischen Götzendienst oder Beteiligung am heidnischen Götzendienst, aber das Prinzip, wie dann verfahren werden soll, ist das gleiche, egal welche, um welche todeswürdige Sünde es geht. Und da heißt es, so sollst du jenen Mann oder jene Frau, die diese böse Sache getan haben, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder die Frau, und sollst sie zu Tode steinigen. Wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin getötet werden. Aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet werden. Also, grundsätzlich zwei oder drei Zeugen. Ist nur ein Zeuge da, dann mag es sein, dass die Schuld berechtigt ist. Aber es soll kein Todesurteil vollstreckt werden. Damit wird vorgebeugt, dass irgendjemand sagt, mir gefällt die Person nicht. Ich behaupte einfach mal, dass der dieses und jenes getan hat und dann muss er ja gesteinigt werden und bin ich ihn los. Nein, es braucht zwei, besser noch drei Zeugen. Aber zwei reichen schon aus. Wenn zwei Zeugen da sind, die das bezeugen, dann wird dieses Todesurteil gefällt und dann wird diese Person gesteinigt. Das heißt, als die Pharisäer kamen und dort zu Jesus die Frau stellten, da waren offensichtlich zwei Zeugen vorhanden. Also es gab im Vorfeld ja schon viele andere Diskussionen, wo sie mitgekriegt haben, der Mann kennt sich so gut aus in den Gesetzen, den brauchen wir nicht damit kommen, dass wir hier nur einen Zeugen oder womöglich gar keinen Zeugen haben, sondern nur auf Hörensagen haben wir gehört, die Frau soll angeblich irgendwo Ehebruch begangen haben, kommen, sondern nein, sie haben mit Sicherheit zwei Zeugen gehabt. Sonst hätte Jesus gesagt, und wo sind die Zeugen? Oder wo ist der zweite Zeuge? Damit wäre die ganze Geschichte geplatzt. Nein, zwei Zeugen haben die mit Sicherheit gehabt, denn darum, dass es keine Zeugen gibt, geht es hier gar nicht. Jetzt hätte Jesus sagen können, okay, alles klar, führt sie vor die Stadt, steinigt sie. Aber das tat er nicht. Er wusste ja, was ihre Absicht war. Und Jesus hält immer das Gesetz als Ganzes. Er pickt sich nicht Teile heraus und sagt, ja, okay, das ist für diesen konkreten, also für diesen herausgelösten Fall trifft das jetzt so zu, also machen wir das so, sondern er sagt, wenn das Gesetz gehalten wird oder da ist, dann musst du es als Ganzes halten. Wenn du nur eine Sache nicht hältst, bist du schon schuldig am Bruch des Gesetzes. Und das ist egal, welcher Teil das ist. Also wenn, dann das ganze Gesetz halten. Nun, die Pharisäer, das haben wir ja gesehen, haben das nicht so gemacht, denn sonst hätte der Mann dort mit vorne gestanden. Aber ich komme gleich drauf, auf meine Vermutung, warum der Mann eben nicht dort gestanden hat. Gut, wie reagiert der Herr? Wenn wir dann weiterlesen im Versen 6b und 8 bis 8, dann können wir sagen, Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf, sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Also seine Reaktion auf diese ganze Geschichte war, auf die Erde zu schreiben. Komisch, ne? Also wenn unser einer gefragt wird, wie würdest du das sehen in diesem und jenem Streitpunkt, und auch früher war es so, hat Jesus dort geantwortet. Macht er hier nicht. Er schreibt auf die Erde. Und das wird zweimal genannt. Und jetzt gibt es so einen Hebräismus, dass wenn eine Sache zweimal genannt wird, mit vielleicht ein bisschen anderen Worten, dann gibt es eine besondere Betonung darauf. Also wenn ich jetzt hier vor euch stehe und etwas besonders betonen will, dann werde ich meine Stimme erheben und das wird etwas lauter klingen und dann wird auch der Letzte hoffentlich wach und wird mich feststellen, oh, jetzt ist was Wichtiges. Im Buch geschrieben würde man es fett drucken oder unterstreichen oder auf diese Art und Weise oder früher gesperrt schreiben, also mit Lücken dazwischen, um darauf hinzuweisen, das ist etwas ganz besonders Wichtiges. Das andere ist zwar nicht unwichtig, aber das hier, das ist ganz besonders wichtig. Nun, im Jüdischen wird etwas wiederholt. Also wir kennen das bei Paulus zum Beispiel, als er an die Galater schreibt, wenn jemand anderes kommt und euch etwas anderes predigt, als das, was wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und ich wiederhole nochmal, und dann sagt er das Geilerchen nochmal. Das ist etwas, was ganz besonders das betont, worum es geht. Nun, auch Jesus schreibt hier, und das wird zweimal geschrieben von Johannes, mit dem Finger in den Sand. Das heißt, es ist irgendwie von Bedeutung. Jetzt gibt es Generationen von Bibelauslegern, die überlegten, was Jesus da wohl geschrieben haben kann. Und keine Bange, ich mache jetzt keine Spekulation, was das gewesen sein könnte. Weil die Schwierigkeit ist einfach, die Bibel berichtet es uns nicht. Und nach 2000 Jahren, selbst wenn wir auf den Platz noch kommen könnten, wobei wir gar nicht genau wissen, wo es jetzt exakt gewesen ist, wird der Vorhof der Nation gewesen sein, aber der ist ziemlich groß gewesen, wir könnten es nicht lesen. Auch mit der besten Technik wäre das nicht machbar, das nochmal wiederherzustellen. Es gibt auch keine anderen Berichte, wo man sagt, ja, es gibt außerbiblische Berichte, die erzählen uns, das und das wäre dort geschrieben worden. Also ganz offensichtlich, wenn das was wichtig gewesen wäre, dann hätte Gott uns das mitgeteilt. Also es ist nicht das was, was dort wichtig ist. Und jetzt muss ich euch ein bisschen ins Griechische führen, weil aus dem Deutschen kommt das nicht so ganz so hervor. Griechisch heißt es wortwörtlich übersetzt, aber Jesus nach unten sich gebückt habend mit dem Finger schrieb auf die Erde. Kein gutes Deutsch, darum wird es auch in der Regel so nicht in unseren Übersetzungen drin stehen, aber es ist von der Grammatik her wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nachher sagen würde, ja, ich fahre, also meine Frau und ich, wir fahren mit dem Auto nach Hause, oder wir fahren mit dem Auto nachher nach Hause, dann ist das eine ganz normale Aussage, wo klar ist, also wir werden nachher mit unserem Auto wieder nach Hause fahren. Wenn ich den Satz aber etwas umformulieren würde, also nicht so das typische Subjekt, Prädikat, Objekt, sondern ein Objekt nach vorne nehme und sage, mit dem Auto fahren wir nachher nach Hause, dann bedeutet das letzten Endes, ich betone, dass wir mit dem Auto fahren und nicht mit dem Fahrrad. Meine Frau würde dort auch aussteigen, diese Strecke mit dem Fahrrad, da würde sie sagen, kannst du alleine machen, aber ich fahre mit dem Auto. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach, wir können mit dem Vorziehen eines Objektes dieses Objekt besonders betonen. Das haben nicht wir Deutschen uns in unserer Sprache ausgedacht, sondern wir haben das von den Griechen übernommen und das stammt so aus ungefähr 800 Jahren vor Christus schon. Und genau das findet hier statt. Hier heißt es, mit dem Finger schrieb er auf die Erde. Nicht er schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und das bedeutet, die Betonung liegt bei der ganzen Sache auf dem Finger. Warum jetzt der Finger? Was bedeutet der Finger? Lasst uns in 2. Mose 31, Vers 18 aufschlagen. Das ist die Situation, wo das Volk am Sinai lagert, 2. Mose 31, und Vers 18 heißt es, und als er mit Mose, also der Herr, mit Mose auf dem Sinai, Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Beschrieben mit dem Finger Gottes. Nicht irgendwelche Tafeln, sondern es sind dann die Tafeln des Gesetzes, die beschrieben wurden mit dem Finger Gottes. Und wir wissen aus dem Hebräer 1, Vers 2, dass Jesus Christus, der Sohn, der Schöpfer aller Dinge war. Und wir können davon ausgehen, dass der, mit dem Mose dort gesprochen hat, Jesus Christus war. Noch bevor er hier auf die Erde als Mensch kam. Und dass er es auch war, der mit dem Finger in Stein geschrieben hat, was die 10 Gebote beinhaltete oder die Gesetzestafeln beinhaltete. Das heißt, wenn Johannes hier betont, dass mit dem Finger der Herr in Sand geschrieben hat, dann will er damit den Bezug bringen, denke ich, zu dem Gesetzgeber. Das heißt, er will damit rüberbringen, oder der Heilige Geist, der ihm das eingegeben hat, will damit rüberbringen, die Pharisäer stehen hier vor dem und wollen den des Gesetzesbruches überführen, der die Gesetze gegeben hat. Denn er war da, der in den Finger in Stein geschrieben hat, die Gesetze, und in den Finger in Sand etwas anderes geschrieben hat. Was? Das spielt für uns jetzt nicht so die Rolle. Aber wird klargestellt, es handelt sich hier um den, der die Gesetze gegeben hat. Nun lasst uns in Vers 7b diesen Satz lesen, der sogar bei den Atheisten bekannt ist. Als sie fortfuhren, ihn nun zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und es wird eigentlich immer so ausgelegt: Ja, ey, bist du ohne Sünde? Nicht? Na, komm, dann halt dich mal schön zurück. Aber genau das steht dort nicht. Nun, und ich will jetzt mal einfach eure alttestamentliche Kenntnis testen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, bevor ich mich damit beschäftigt habe, wäre ich da voll reingefallen. Ich habe es nicht gewusst, überhaupt nicht. Meine Frage ist nämlich die: An wen hat Jesus diese Worte gerichtet? Also wir können ihn nicht sehen, ja? Also die da waren und dabei standen, haben sofort gesehen, wen hat er denn angeguckt bei den Worten, wenn er nicht nach unten geguckt hat und einfach so das vor sich hin gesprochen hat. Also, sondern er wird die Personengruppe angeguckt haben, um die es geht. Aber auch Johannes schreibt nicht, wen er angeguckt hat. Ja, er schreibt nicht, zu ihnen gewandt, sagte er. Zu ihnen, den und den Leuten gewandt, sagte er. Weil Johannes wusste, na, das ist doch eigentlich völlig klar. Jeder, der aus dem Alten Testament kommt, weiß, wen er angesprochen hat. Deswegen meine Frage an euch. Wen hat er jetzt gemeint? Die Jünger, allgemein Zuhörer, die Frau, die Pharisäer? Alle, die zugehört haben. Die Zeugen. Richtig. Nein, es ging nicht an alle. Es ging ausschließlich an die Zeugen. Und dazu schlagt mal, um diese Behauptung zu beweisen, schlagt mal auf den 5. Mose 17, Vers 7. Also ich habe es, wie gesagt, nicht gewusst vorher. Und dort heißt es, und obwohl ich sage mal, die Bibel vorher schon mehrfach gelesen hatte, aber das ist einfach so hinten runtergefallen und leider bei mir nicht hängen geblieben. Und da heißt dort allgemein für die Vorgehensweise, wenn jemand gesteinigt werden soll: Die Hand der Zeugen soll sich als erste gegen ihn erheben, um ihn zu töten. Danach die Hand des ganzen Volkes. So sollst du das Böse aus seiner Mitte ausrotten. Warum? Nun, es ist ein Unterschied, ob ich jemanden bloß verleumde und dann machen andere die Drecksarbeit, oder ob ich selber derjenige bin, der dem gegenüberstehen muss. Und das war nichts von wegen Augen verbinden und der guckt mich nicht an. Nein, der guckt mich schon an. Er weiß, dass ich lüge, ich weiß, dass ich lüge, und ich muss eigentlich mir klar sein, Gott weiß das natürlich auch. Und wenn ich dann anfange, als erstes die Steine auf den zu werfen, dann ist das schon ein Unterschied, als wenn ich tatsächlich berechtigterweise sagen muss: Jawohl, du hast das getan und ich weiß, dass du es getan hast und ich bin nur der Zeuge. Also, wenn Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der warf den ersten Stein, dann war das ausschließlich auf die beiden, vielleicht drei, aber ich vermute mal wirklich bloß zwei Leute, gerichtet, die als Zeugen dort aufgetreten sind. An niemanden sonst. Weder an die Pharisäer gerichtet, noch an die Frau, noch an die Jünger, noch an die anderen, die da drumherum standen. Und jetzt geht's noch weiter. Das Wort Sünde, hier würde ich mir eine Anmerkung gerne wünschen, die in unseren Bibeln drinsteht. Das Wort Sünde wird immer interpretiert, du musst absolut sündlos sein. Aber wenn das die Forderung wäre, dann würde das ja ein Widerspruch zum Alten Testament sein. Weil Gott dort fordert, wer irgendeine Sünde macht, Zauberei oder dergleichen, der soll ausgerottet werden aus dem Volk. Er soll rausgeführt werden, er soll gesteinigt werden. Und wenn die Forderung oder die Bedingung dazu wäre, ja, du musst aber selber sündlos sein, vollkommen sündlos, dann können sie keiner erfüllen. Der Herr selber, ja, aber Ansonsten die Forderung an das Volk Israel wäre völliger Humbug, völliger Blödsinn, weil sie es gar nicht erfüllen können, denn sie sind nicht sinnlos. Genauso wie jeder von uns nicht völlig sinnlos ist. Also, wieso denn diese Forderung? Nun, leider ergibt sich das Ergebnis, die Lösung dieses Rätsels nicht aus dem Deutschen, sondern nur aus dem Griechischen. Wenn im Griechischen von Sünde im Allgemeinen die Rede ist, steht das Wort Hamasia. Hamasia ist eigentlich ein nautischer Begriff und bedeutet Zielverfehlung. Also wenn ein Schiff losfährt, ich sag mal so in London gestartet und will nach New York und es landet nicht in New York, sondern in Buenos Aires, dann hat es ein Ziel verfehlt. Ist auch irgendwo angekommen, aber es hat das Ziel verfehlt. Das Ziel war ja eigentlich New York. Und genau das Gleiche trifft auf uns zu. Wenn Gott will, dass wir einen bestimmten Weg gehen und wir gehen diesen Weg nicht, dann ist das Zielverfehlung und dann ist das bereits Sünde. Das kann schon ein guter Vorsatz von uns sein, aber es kann ein guter Vorsatz sein und wir laufen trotzdem auf Irrwegen. Also das beinhaltet eigentlich Hamasia und das wird eigentlich immer verwendet im Allgemeinen, wenn es um Sünde geht. An dieser Stelle nicht. An dieser Stelle steht ein anderer Begriff, hier steht Anamathetos. Und der kommt nur an dieser einen Stelle im Neuen Testament vor. Und Anamathetos ist ein juristischer Begriff und bedeutet schuldig im Sinne der Anklage. Schuldig im Sinne der Anklage. Und wenn man diesen Satz dann in diesem Zusammenhang liest, dann kann man den auch so übersetzen, also erweitert übersetzen, sagen, wer von euch Zeugen in diesem Ehebruch nicht selbst beteiligt war, der bekräftige auch seine Aussage damit, dass er das Urteil vollstreckt. Ich sage es nochmal, wer von euch Zeugen, und nur um die geht es, an diesem Ehebruch nicht selbst beteiligt war, der bekräftige seine Aussage auch damit, dass er das Urteil vollstreckt. Also Jesus hat nicht gesagt, steinigt sie nicht. Er hat erstmal gesagt, guckt erstmal bei euch selber, ob ihr im Sinne der Anklage mitschuldig seid. So, normalerweise würde man sagen, naja, Moment mal, also der Ehemann, der sie wahrscheinlich ertappt hat, der wird sicherlich nicht mit dran schuld sein. Und wenn sie noch einen zweiten haben, weil er mit seinem Nachbarn oder so gemeinsam reingekommen ist und das gesehen hat, dann wird er auch nicht schuldig sein. Ja, wo ist jetzt das Problem? Ja, dann heißt es aber, von ihrem Gewissen überführt gingen sie einer nach dem anderen. Wer war denn der, der mit Sicherheit dort mit beteiligt war? Der nicht vorne stand, neben der Frau. Nun, das war der Ehebrecher. Und meine Vermutung, und das ist jetzt bitte nur meine Vermutung, also ihr könnt da ganz anderer Meinung sein, aber meine Vermutung ist die, man wird dort so eine Kronzeugenregelung eingeführt haben, gesagt haben, hey, pass mal auf, also du bist eigentlich schuldig, eigentlich musst du jetzt mitgesteinigt werden, aber dann haben wir ein Problem, wir haben nur einen Zeugen, wir brauchen aber noch einen zweiten. Also machen wir jetzt folgenden Vorschlag, du sagst mit aus, damit haben wir zwei Zeugen und damit wird die Frau gesteinigt, okay, und du kommst ohne Strafe davon. Kennt ihr sowas? Das ist doch sowas in der heutigen Justiz, ich sag mal in Deutschland vielleicht nicht ganz so, aber in Amerika durchaus gängig, dass man sowas macht. Bei Jesus gibt es sowas nicht. Es gibt keine Kronzeugenregelung, sondern derjenige, der dort als Zeuge aussagt, muss frei eigener Schuld an dieser Sache sein. Nicht frei von jeglicher Schuld, das geht gar nicht. Das könnte keiner aussagen. Nein, frei von der Schuld im Sinne der Anklage. Und da sind wir eigentlich auch wieder Matthäus 7, wo es darum geht, also richte nicht, sonst wirst du gerichtet, wie du den anderen richtest. Aber da heißt es, wenn du hingehen willst und den Splitter aus dem Auge des anderen ziehen willst, dann achte erstmal auf den eigenen Balken, den du im Auge hast und zieh den raus. Dann aber gehe hin, und das wird meistens vergessen, dann aber gehe hin und zieh den Splitter. Ja, also es geht hinter den ganzen Sachen, geht es darum, selber in einer bestimmten Sache erstmal seine eigene Schuld vor Gott zu bringen, die eigene Schuld zu bereinigen und dann aber soll man hingehen. Nun, hier in diesem Falle geht es nicht darum, die eigene Schuld zu bereinigen, sondern erst gar keine zu haben und dann kann man als Zeuge auftreten. Nun, das soll eigentlich am Ende verhindern, A, dass jemand sich selber belastet und B, dass jemand, ich sag mal, reinlegt. Ja, ihn sagt, wir machen so ein Ding, wir drehen da so ein Ding und wir machen hier ein bisschen Zauberei und so weiter und dann zeige ich dich aber an und du bist tot und ich nicht, weil Kronzeugenregelung, ne? Das gibt's bei Gott nicht. Beide sind dann tot. Oder es. Und hier ist das Problem, wir haben zwar zwei Zeugen, aber ganz offensichtlich einen Zeugen, der beteiligt war. Und deswegen meine Vermutung, das wird der Ehebrecher sein. Der, der vorne fehlt, wird als zweiter Zeuge mit ausgesagt haben. Und Jesus legt den Finger in diesen wunden Punkt und plötzlich, nur mit der Nennung eines einzigen Satzes, bricht das ganze schön aufgebaute Kartenhaus in sich zusammen. Das erkennen die Zeugen. Als sie gingen, gingen die Pharisäer und die anderen, die kannten das Gesetz und wussten, keine Zeugen, keine Vorurteile. Was wollen wir hier noch? Und sie gingen auch ihres Wegs. Und dann kommt die Frage, als alle weggegangen sind, an die Frau, heißt es dann in Vers 10, da richtete sich Jesus auf und da er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Jetzt könnte man sagen, warum stellt er diese Frage? Er war die ganze Zeit dabei, er hat auch gesehen, dass sie alle gegangen sind. Nun, sie sind wichtig, weil sie für das Verfahren wichtig sind. Es war ein Gerichtsverfahren, bei dem es um Leben und Tod ging. Da kann man nicht einfach sagen, ja, war irgendwie blöd gelaufen, wir gehen nach Hause. Nein, es muss dieses Verfahren beendet werden und das macht Jesus hier. Er stellt die Frage, wo sind die, deine Ankläger? Und die Frau sagt, es hat niemand, Herr. Also er fragt dann, hat dich niemand verurteilt? Dann sagt sie, niemand, Herr. Und damit war klargestellt, es war kein Ankläger mehr da und hat ist auch keiner mehr da, der sie verurteilt. Und jetzt sagt Jesus, so verurteile ich dich auch nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Jetzt kommen wieder kluge Leute, die sagen, ja siehste, Jesus hat sie nicht verurteilt. Das stimmt nicht. Auch hier müssen wir wieder ins Griechische gehen. Leider, ich würde solche Sachen gerne mit Anmerkungen irgendwo sehen. Da steht das Wort Katakrino. Und Katakrino heißt rechtskräftig verurteilen oder verdammen. Also Jesus ist an dieser Stelle immer noch in dem mosaischen Gesetz, in dem Gerichtsprozess des mosaischen Gesetzes. Und er sagt, ich verurteile dich nicht. Das steht nicht dazu, aber es weiß jeder, an die Johannes geschrieben hat, denn es gibt keine zwei Zeugen mehr. Und wenn nur auf den Hinweis oder auf die Verurteilung eines Zeugen hin oder auf die Anklage eines Zeugen hin, darf nicht verurteilt werden. Ja, wenn keiner ist, erst recht nicht. Und darum kann er sie nicht verurteilen. Ganz gesetzeskonform. Aber es heißt nicht, dass er es gut heißt. Und es heißt auch nicht, dass er ihr die Sünden vergeben hat. Davon ist hier nicht die Rede. Sondern das Wort, was verwendet wird, ist Katakrino. Und das bedeutet wirklich, dass das Verfahren eingestellt wurde aus Mangel an Beweisen. Das ist etwas ganz anderes als die Vergebung. Hätte er auch eine moralische Verurteilung ausgeschlossen, hätte er dort das Wort Krisia verwendet. Und dieses Wort bedeutet Urteil im moralischen Sinne, aber er ist bei dem Wort Katakrino geblieben. Falls jemand wissen will, wie es griechisch geschrieben wird, kann er nachher zu mir kommen, falls einer da mitschreiben sollte. Wir wissen aber laut Hebräer 9, Vers 27, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, ist für jeden Menschen das Gesetz, irgendwo das Gericht zu haben. Natürlich, wir, die wir gläubig sind und dann vielleicht, ich hoffe ja, entrückt werden, also möglichst bald, wenn ich so die Entwicklung mir angucke, sage ich lieber heute als morgen. Aber für uns, die wir entrückt werden oder aber sterben und dann beim Herrn sind, nun, da wird es ein Preisgericht geben. Ein Gericht gibt's auch, aber ein Preisgericht ist doch etwas ganz anderes. Wir sind im Prinzip schon reingewaschen von unserer Schuld durch Jesus Christus. Aber für die, die sterben und nicht im Herrn sterben, für die kommt das Gericht vor dem großen weißen Thron, wo ihnen alles vorgeführt wird. Ihr ganzes Leben in Büchern verzeichnet. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wir wissen nicht, wie es bei der Frau weitergeht. Aber wenn sie sich nicht danach noch bekehrt hat, die Bibel sagt nichts darüber. wenn er sich nicht danach noch bekehrt hat, dann wird sie eines Tages vor dem gleichen Herrn stehen, vor dem sie hier gestanden hat. Und der hier gesagt hat, ich verurteile dich nicht. Und dann wird er ihr sagen, es war deine Sünde und du hast sie nicht bekannt. Und aus diesem Grunde wirst du verurteilt. Vielleicht kommen noch etliche andere dazu, wahrscheinlich. Und er wird derselbe sein, der sie dann verurteilen wird. Also er hat sie nicht freigesprochen in dem Sinne des Neuen Testamentes, sondern freigesprochen im Sinne der mosaischen Gesetze. Dass Jesus sie in den Ehebruch verurteilt, sagt er, indem er sagt, gehe hin und sündige nicht mehr. Also es ist ganz klar, dass er sagt, Ehebruch ist Sünde und tu es hinfort nicht mehr. Und jetzt kommt natürlich die gute Frage, was wäre gewesen, wenn? Das ist immer so eine Spekulation, was wäre, wenn? Also wenn die Anklage ganz korrekt entsprechend des mosaischen Gesetzes durchgeführt worden wäre, wenn also dort vorne Mann und Frau gestanden hätten, beide angeklagt und zwei Zeugen oder auch drei Zeugen da gewesen wären, die zuverlässig gewesen wären. Ich denke, Jesus hätte beide steinigen lassen. Ganz genau, wie es im mosaischen Gesetz steht. Denn Gott hasst die Sünde mehr, als er Menschen liebt. Und da wird niemals ein Menschen, der an der Sünde festhält, sagen, weil du ein Mensch bist, vergebe ich dir das. Nein, nur der, der den Kreuzestod akzeptiert und der den Kreuzestod für sich annimmt, der wird reingewaschen von seiner Schuld. Der, der an seiner Sünde festhält, der muss damit leben und wird in die Hölle kommen. Und ich will abschließend noch dazu bringen, 1. Korinther 6, und das sollte, ist gerichtet an eine Gemeinde, muss man dazu sagen. Ne? Das ist gerichtet an eine Gemeinde. Und es geht hier dabei nicht um Leute, die mal eins hinfallen und Buße tun, sondern es geht um Leute, die in der Sünde leben, dauerhaft leben, als ein Zustand. 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 10. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Eine ganz klare Aussage. Nicht der, der in der Gemeinde einfach mal ist, der da ist, ist gerettet, sondern nur der, der mit dem Herrn lebt, der sein Leben dem Herrn übergeben hat, die Sünde ans Kreuz genagelt hat und der dann auch nach dem Willen Gottes lebt. Der wird das Himmelreich erben. Nicht der, der sagt, ja okay, ich habe mich einmal mal bekehrt, ich habe also hier quasi meine Taufkarte und das ist meine Eintrittskarte in den Himmel. Ansonsten lebe ich weiter wie bisher. Der wird sich wundern. Und das wünsche ich uns allen, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Und zum anderen wünsche ich uns auch, dass wir versuchen, das Neue Testament nicht, ich sag mal, zu humanisieren, so wie es heutzutage gerne üblich ist, sondern einfach zu gucken, was dort wirklich gewesen ist. Und das erkennen wir vielfach nur wirklich mit dem Blick aus dem Alten Testament, wo wir sehen, was steht im Alten Testament drin, was sind die Passagen, die wichtig sind an dieser Stelle, die vorausgesetzt werden, dass die Leute sie kennen, um den Text verstehen zu können. Und mir hat das an vielen Stellen schon einfach mal die Augen geöffnet und die Sachen ganz anders zu betrachten, als so, wie man versuchte, mir es einzureden. Und ich hoffe, euch geht das ähnlich und ihr seid hungrig drauf, einfach mal das Alte Testament an dieser Stelle mehr zu durchforsten und das Neue Testament aus dem Blickrichtung des Alten zu betrachten. Das wünsche ich euch. Amen.